Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, im Frühjahr 1748 ist das Schiff Greyhound auf der Überfahrt von Amerika nach England durch den Nordatlantik und gerät dort in einen fürchterlichen Frühlingssturm. An Bord sind Baumwolle, Tabak, Rum, Zucker und andere Waren erworben mit dem Erlös aus dem Sklavenhandel, die zuvor mit dem Schiff von Westafrika nach Amerika verfrachtet worden waren. An Bord aber auch John Newton, noch relativ jung, 22 Jahre, hat aber schon ein sehr bewegtes und noch wildes Leben hinter sich. John Newton war in England geboren als Sohn eines Kapitäns, der selten zu Hause war und, wie er beschreibt, ein harter Hund, zu dem der Sohn nie ein Vertrauensverhältnis aufbauen konnte. Kurz vor seinem 7. Geburtstag verstirbt die Mutter, die den Sohn liebevoll aufgezogen hatte, die ihm sogar Lesen und Schreiben beigebracht hatte, ihm biblische Geschichten und christliche Lieder erzählt und vorgesungen hatte. John Newton durfte gerade mal 2 Jahre lang die Schule besuchen, dann nahm sein Vater ihn mit als Matrose auf See. Und das war für diesen Jungen eine harte Lebensschule. Denn die Seeleute, das waren rohe, erbarmungslose, ja, wir würden sagen, verkommene Leute, moralisch abgestumpft. Wie sonst sollten sie auch bei der schrecklichen, menschenverachtenden Sklavenhandel mitmachen können, der damals üblich war? Es gab so eine Art Dreieckshandel damals. Handelswaren wurden von Europa nach Afrika gebracht. Dort wurden dann die Laderäume vollgestopft mit Menschen, die man vorher wie Vieh zusammengetrieben, eingefangen und an die Küste getrieben hatte, um sie nach Amerika zu transportieren, denn dort brauchte man Arbeitssklaven. Vielleicht haben einige die Bilder der mit Menschen vollgestopften Kutter vor Lampedusa vor Augen, die in den Fernsehnachrichten ja waren. Der Zustand auf den Sklavenschiffen damals war weitaus schlimmer. Und John Newton übernahm schon als Teenie schnell alle schlechten, verdorbenen Angewohnheiten und Lebenseinstellungen der Matrosen. Und das wurde noch schlimmer, als er mit 19 Jahren für die britische Marine zwangsrekrutiert wurde. Auf Marineschiffen herrschten damals harte Sitten, wie er am eigenen Leib zu spüren bekam. Er stumpfte innerlich völlig ab, jegliches Empfinden und Gewissen war abgestorben und alles, was er als Kind von seiner Mutter gehört hatte, war wie weggewischt. John Newton wurde ein zynischer Lästerer, der über Menschen und Gott spottete. Er wurde ein Seemann der übelsten Sorte, geriet ständig in Konflikt mit anderen, mit Vorgesetzten, ihm war nichts mehr heilig. Noch mitten in diesem fürchterlichen Sturm auf dem Nordatlantik 1748, als das Schiff fast nicht mehr zu beherrschen war und unterzugehen drohte, da sagte er, ja, da werden wir wohl was zu erzählen haben, wenn wir wieder in England bei einem Krug Wein sitzen. Nein, sagte ein anderer, jetzt ist alles zu spät. Das ist das Ende. Und da machte es, so beschreibt das John Newton später in seiner Autobiografie, da machte es Klick bei ihm. Und während er weiter mit den anderen um das Überleben des Schiffes kämpfte, da kamen ihm Bibelverse und Liedzeilen in den Sinn, die er von seiner Mutter gehört hatte. Und ihm wurde klar, wenn das Schiff jetzt untergeht, wenn ich jetzt sterbe und für mein Leben vor Gott gerade stehen muss, dann bin ich völlig verloren. Gott muss mich verurteilen. Ich habe mein Leben verwirkt. Für all das, was ich auf dem Kerbholz habe, kann es keine Gnade und Vergebung geben. Aber in seiner Todesangst schreit er dann trotzdem zu Gott und sagt, Gott, hab Erbarmen, hilf mir. Und später schreibt er dann, das war der Moment, wo Gott seine Hand ausstreckte und mich aus der Tiefe zog. Der Schiffsbesatzung gelang es nach dem Sturm, die Löcher im Rumpf notdürftig mit Brettern und Kleidung zu verstopfen und sie erreichten soeben noch die Westküste Irlands. Für John Newton war dieses Erlebnis im Sturm der Anfang der Veränderung seines Lebens. Das hat noch Jahre gedauert und etliche geistliche Anstöße bedurft, bis aus dem ehemaligen verkommenen Matrosen und späteren Kapitän eines Sklavenschiffes ein leidenschaftlicher Kämpfer gegen die Sklaverei wurde. Seine Berichte aus eigener Erfahrung über die Grausamkeiten des Sklavenhandels vor dem englischen Parlament haben dann später mit zur Abschaffung der Sklaverei beigetragen in England und dann auch später noch in den englischen Kolonien. John Newton wurde sogar Pfarrer und hat vielen Menschen den Weg zum Glauben gezeigt. Und je älter er wurde, umso größer wurde sein Staunen darüber, dass Gott ihn nicht verworfen, sondern gerettet hatte. Im doppelten Sinne. Aus Seenot und aus einem verdorbenen Leben. Und John Newton hat dann eins der bekanntesten christlichen Lieder überhaupt gedichtet. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. O wunderbare Gnade, die sogar einen Schuft wie mich vermochte zu erretten. Das Erleben von Gottes Erbarmen hat John Newton dann zu einem Vorkämpfer für Barmherzigkeit im Umgang mit allen Menschen gemacht, gleich welcher Hautfarbe. Und noch eine Lebensgeschichte, circa 1700 Jahre vor John Newton. Ein junger jüdischer Theologe steht am Beginn einer steilen Karriere. Er genießt großes Ansehen bei den höchsten religiösen Führern in Jerusalem. Man schätzt seine Gelehrsamkeit und seinen Eifer für die strenge Einhaltung des Gesetzes. Saul heißt der junge Mann, den man mit einer besonders heiklen Aufgabe betreut. Er soll nämlich außerhalb von Jerusalem in Damaskus Anhänger einer Gruppe von Juden aufspüren und den Garaus machen, die Lügenmärchen erzählen über einen wegen Gotteslästerung verurteilten und hingerichteten Wanderprediger. Dessen Anhänger behaupten, dieser Jesus sei auferstanden und haben unglaublich viel Zulauf und das soll ein Ende haben. Saul hat sich schon ausgezeichnet dadurch, dass er manche Razzia geleitet hat und sich an Lynchaktionen beteiligt hat, unter anderem an der Steinigung eines gewissen Stephanus. Und in der Apostelgeschichte 9 lesen wir, Saul führte einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Und voll Tatendrang macht er sich auf den Weg nach Damaskus. Und unterwegs, da haut es ihn wörtlich aus dem Sattel. Er fällt glatt vom Pferd, als plötzlich ein helles Licht aufstrahlt und ihn eine Stimme anspricht, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und schlagartig wird ihm klar, ich habe in meinem Eifer nicht für, sondern gegen Gott gekämpft. Und jetzt geht's mir an den Kragen. Das Gesetz kennt beim Mord, und da war er dran beteiligt, keine Sühnemöglichkeit. Gott muss mich verurteilen. Ich bin verloren. Ich habe mein Leben verwirkt. Doch dann macht Saul eine unglaubliche Erfahrung. Anstatt dass Jesus, der sich ihm in den Weg gestellt hat, ihn verdammt, sagt Jesus, steh auf, geh in die Stadt und dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Es bedurfte dann der Zuwendung und Begleitung eines erfahrenen Christen mit Namen Hananias, damit Saul den Auftrag, den Jesus für ihn hatte, erkannte. Er, der wutschnaubende Bluthund der Christenverfolgung, sollte Verkündiger der unvergleichlichen Gnade Gottes werden. Und Saul oder Saulus nannte sich fortan Paulus, das heißt übersetzt der Kleine, der Mickrige, könnte auch sagen der Unwürdige. Das hat er ganz bewusst gemacht. Und er wusste, es war allein Gottes Gnade und Barmherzigkeit, dass er jetzt weiterleben durfte als Apostel, das heißt als Gesandter im Auftrag Jesu Christi. Paulus war, wie John Newton, überwältigt von Gottes Erbarmen. Das hat sein Leben völlig verändert, im Laufe der Jahre immer mehr. Und die Dankbarkeit für Gottes Gnade und Barmherzigkeit hat sein Leben immer mehr ausgefüllt. Und deshalb war es für ihn so schwer verständlich, dass nicht alle Juden Jesus als Messias erkannten, sondern Jesus ablehnten. Darunter hat Paulus sehr gelitten. Die Frage, warum die Juden die Gnade Gottes in Jesus Christus nicht erkennen, obwohl ja sogar Heiden davon ergriffen werden, die hat Paulus sein ganzes Leben lang beschäftigt. Und im Römerbrief setzt er sich 3 Kapitel lang, Römer 9 bis 11, mit dieser Frage auseinander. Und aus diesem Textzusammenhang ist der Predigtext in diesem Jahr für den Sonntag Septuagesimi. Ich lese aus Römer 9 die Verse 14 bis 24. Da schreibt er: Heißt das nun, dass Gott ungerecht handelt? Keineswegs. Denn zu Mose hat er gesagt: Ich schenke Erbarmen, wem ich will, und erweise er Gnade, wem ich will. Also kommt es nicht auf das Wollen und Streben des Menschen an, sondern auf das Erbarmen Gottes. In der Schrift wird zum Pharao gesagt: Eben dazu habe ich dich bestimmt, dass ich an dir meine Macht zeige und dass auf der ganzen Erde mein Name verkündet wird. Er erbarmt sich also, wessen er will, und macht verstockt, wen er will. Nun wirst du einwenden: Wie kann er denn noch anklagen, wenn niemand seinem Willen zu widerstehen vermag? Ja, wer bist du denn, dass du als Mensch mit Gott rechten willst? Sagt etwa das Werk zu dem, der es geschaffen hat: Warum hast du mich so gemacht? Ist nicht vielmehr der Töpfer Herr über den Ton? Kann er nicht aus derselben Masse ein Gefäß herstellen für Reines, ein anderes für Unreines? Gott, der seinen Zorn zeigen und seine Macht erweisen wollte, hat die Gefäße des Zorns, die zur Vernichtung bestimmt sind, mit großer Langmut ertragen, um an den Gefäßen des Erbarmens, die er zur Herrlichkeit vorher bestimmt hat, den Reichtum seiner Gnade zu erweisen. So hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Liebe Schwestern und Brüder, beim Lesen bzw. Hören, da merken wir, wie sehr Paulus diese Gedanken quälen und umtreiben. Wie kann das sein? Woran kann das liegen, dass die einen glauben und andere nicht? Müssen Menschen bestimmte Voraussetzungen mitbringen oder bestimmte Leistungen erbringen? Die Juden bringen ja eigentlich alle Voraussetzungen mit. Sie gehören per Geburt schon zu dem Volk, das Gott ja ganz besonders erwählt hat. Und sie haben das Gesetz und die Propheten. Und sie bemühen sich auch, Gottes Gebote zu erfüllen. Aber sie finden nicht zum Glauben an Jesus Christus als Messias. Und dann sind da Heiden. Denen fehlen sämtliche Voraussetzungen, egal ob sie Griechen, Syrer, Römer, was auch immer gewesen sind. Die bringen nichts mit, aber nehmen dankbar die Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus an. Wie kann das sein? Was ist nötig, damit Menschen gerettet werden? Wer zu Hause in der Luther-Übersetzung liest, da sind in den meisten Luther-Ausgaben die sogenannten Kernstellen fett gedruckt. In unserem Abschnitt ist das der Vers 16. Und ich finde zu Recht. Wörtlich heißt das: Also kommt es nicht auf das Wollen und Laufen, in Klammern, des Menschen an, sondern auf das Erbarmen Gottes. Also kommt es nicht auf das Laufen und Wollen des Menschen an, sondern auf das Erbarmen Gottes. Das ist die Zusammenfassung der Lebenserfahrung des Paulus und die Zusammenfassung seiner theologischen Erkenntnis. Obwohl dieser Satz in uns ja auch Widerstand und Kopfschütteln hervorrufen kann. Denn ist das nicht irgendwie ungerecht? Verschleudert nicht Gott seine Gnade? Wenn wir zum Beispiel daran denken, welche Typen John Newton oder Paulus gewesen sind, bevor das Erbarmen Gottes sie ergriffen hat, beziehungsweise sie begriffen haben, dass das Erbarmen Gottes auch für sie gilt. Und was ist mit denen, die sich ihr Leben lang bemühen, nach Gottes Geboten zu leben? Ist das jetzt irgendwie alles egal? Kann ich quasi tun und treiben, wie es mir gefällt? Gottes Erbarmen wird es ja schon richten. Paulus, John Newton oder auch Martin Luther würden da aufschreien und widersprechen. So ist das nicht gemeint. Wer das Erbarmen Gottes sozusagen in einem eigenen Leib erfahren hat, der wird nicht anders können, als nun auch entsprechend zu leben. Und vielleicht würden Sie uns sagen, ihr Menschen des 21. Jahrhunderts, ihr habt ein völlig einseitiges Gottesbild. Gott ist der liebende Vater, das ist richtig. Aber Gott ist auch Gott, souverän. Der souveräne Richter über das Leben jedes Menschen. Und erst das Erschrecken über das eigene verwirkte, verkorkste Leben, das hat doch bei John Newton, bei Paulus, bei Martin Luther und vielen anderen zum Staunen über das Erbarmen Gottes und zur überschwänglichen Freude darüber geführt, dass es eben nicht am Wollen und Bemühen des Menschen hängt, ob er oder sie gerettet wird und Zugang zum Vaterhaus hat. Bei Gott ist es nicht wie bei Olympia. Bei Olympia, da zählt Wollen und Laufen. Da bekommen nur wenige Medaillen und die meisten gehen leer aus. Also kommt es nicht auf das Wollen und Laufen des Menschen an, sondern auf das Erbarmen Gottes. Das heißt erstens, ich kann bei Gott nicht punkten mit meiner Leistung, weder mit meinem Ansehen bei anderen oder noch mit meinem Bemühen und Streben, besser zu sein als andere oder was auch immer. Ich kann bei Gott nichts einklagen. Auch nicht, dass es mir gut geht oder irgendwas. Also kommt es nicht auf das Wollen und Laufen, sondern auf Gottes Erbarmen an. Das heißt zweitens, Gott verschenkt seine Gnade, seine Liebe, seine Rettung, völlig unverdient. Und das zeigen die Lebensbeispiele von John Newton und Paulus überdeutlich. Gott öffnet seine liebenden Arme für jede und jeden, ohne dass irgendeine Vorleistung erbracht werden muss, selbst für solche Typen wie John Newton oder Paulus. Also kommt es nicht auf das Wollen und Laufen des Menschen, sondern auf Gottes Erbarmen kann. Das kann ich als ungerecht empfinden, aber auch als unglaublich. Unglaublich, weil Gottes Erbarmen, seine Liebe, seine Geduld, seine Güte so unfassbar sind, dass sie sogar mich einschließt, auch mich rettet, liebt und verändert. Ganz ehrlich, meint denn irgendjemand hier, sie oder er könne vor Gott treten und mit Fug und Recht behaupten, Gott müsse ihr oder ihm gnädig sein? Paulus hat geschrieben, ja, wer bist du denn, dass du als Mensch mit Gott rechten willst? Sagt etwa das Werk zu dem, der es geschaffen hat, warum hast du mich so gemacht? Ist es nicht vielmehr der Töpfer, der Herr über den Ton? Liebe Schwestern und Brüder, auch wir können eigentlich nur staunen und dankbar sein, dass Gottes Erbarmen uns ergriffen, beziehungsweise wir es begriffen haben, dass Gott uns gnädig ist, obwohl wir ihm keinen Grund und Anlass dazu geben. Was war bei euch der Anfang des Glaubens? Manchen wurde das Vorrecht einer christlichen Erziehung geschenkt, das Vorbild von Eltern oder Großeltern. Andere hat eine Predigt, ein Liedvers oder ein bestimmtes Erlebnis angesprochen. Oder das Vorbild von Freunden und Bekannten hat neugierig gemacht, selbst zu entdecken, was es mit dem Glauben auf sich hat. Gott ist da ungeheuer einfallsreich und kreativ. Sein Erbarmen begegnet uns auf vielfältige Weise. Manches erscheint wie zufällig, manches entdecken wir erst im Rückblick als Gottes Wegführung. Und ich denke, für die meisten ist das Erkennen des Erbarmens Gottes das Ergebnis eines längeren Prozesses. Bei einigen ist es auch ein punktgenau getroffenes Erlebnis, egal wie. Irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, die Einladung Gottes anzunehmen, uns, ihm seiner Liebe anzuvertrauen, ihm seine Liebe zu glauben und unser Leben mit ihm zu leben. Und das ist dann auch immer erst der Anfang. Also kommt es nicht auf das Wollen und Laufen des Menschen an, sondern auf das Erbarmen Gottes. John Newton hat es nach und nach erkannt. Die Barmherzigkeit Gottes hat ihn dazu gebracht, seinen Beruf der Unbarmherzigkeit als Sklavenhändler aufzugeben und für die Barmherzigkeit, das heißt die Abschaffung der Sklaverei, zu kämpfen. Das Staunen über Gottes Erbarmen hat ihn verändert. Es war ein langer Prozess, wenn man seinen Lebensbericht liest. Paulus dagegen hat es punktuell aus dem Sattel geworfen. Dass Jesus gerade ihn, den Christenverfolger, zum Apostel beruft, über diese Gnade konnte Paulus dann später immer wieder nur staunen, und das hat aus dem Verfolger der Kirche einen vielfachen Kirchengründer und leidenschaftlichen Prediger des Glaubens an Jesus gemacht. Auch bei uns steht Gottes Erbarmen am Anfang. Auch mit uns hat Gott etwas vor. Auch uns will und kann er gebrauchen, damit das noch mehr Menschen erfahren. Es kommt nicht auf das Wollen und Laufen, Streben und Bemühen eines Menschen an, sondern auf Gottes Erbarmen. Und liebe Schwestern und Brüder, Gott sei Dank hört sein Erbarmen nicht auf. Immer wieder spricht seine Gnade uns an. In der persönlichen Zeit mit der Bibel, im Gottesdienst, durch Menschen, durch Lieder, durch Erlebnisse und so weiter. Mir geht das so, je älter ich werde, da geht's mir wie John Newton. Ich kann über Gottes Erbarmen, über seine Geduld mit mir, seine Treue, seine Liebe und seine Gnade nur staunen. Welch Wunder der Barmherzigkeit, die sogar mich meint, mich sucht, mir vergibt, mir eine neue Chance gibt und mich sogar gebrauchen will, es anderen weiter zu sagen. Es kommt nicht auf das Wollen und Laufen an, sondern auf das Erbarmen Gottes. Halleluja. Amen.